Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life. Schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben. Ja, jetzt ist es schon Herbst und das Jahr neigt sich dem Ende. Und ich freue mich ganz, ganz herzlich, dass meine zwei Experten mir hier den regnerisch grauen Tag im Norden von Deutschland in Kiel etwas versüßen mit einer ganz spannenden Forschung wieder. Wir haben hier zu Gast Herrn Professor Dr. Fabian Kiesling und Professor Dr. Georg Schmitz. Und ich denke, an sich ist es ja immer der gleiche Ablauf. Ich sage, was uns erwartet und dann auch, wer ist denn hier zu Gast? Und dann stellen Sie sich vor und dann lockern wir das mal ein bisschen auf. Und zwar erzählen Sie uns, bevor ich sage, worum es heute geht, einfach mal, wer Sie denn überhaupt sind. Und dann gucken wir mal, womit wir uns heute beschäftigen. Genau, vielleicht wollen Sie einfach starten. Herr Schmitz, wer sind Sie denn und wie sind Sie vielleicht auch dazu gekommen, wo Sie jetzt gerade stehen?
Ja, ich habe ursprünglich mal Elektrotechnik studiert und habe mich da dann am Ende in meiner Promotionsarbeit für Ultraschall interessiert und habe im Bereich Ultraschall promoviert, und zwar für medizinische Anwendung. Und nach meinem Studium und nach der Promotion war ich dann mehrere Jahre in der Industrieforschung bei der Firma Philips und habe da im Bereich medizinische Bildgebung und Bildverarbeitung für alle Bildgebungsmethoden gearbeitet. Und bin dann wieder zurückgekehrt, ja, in die akademische Welt und habe seit 2004 den Lehrstuhl für Medizintechnik an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik an der Uni Bochum.
Ja, vielen Dank, dass Sie hier auch heute zu Gast sind. Und dann fehlt natürlich noch Herr Kiesling. Auch von Ihnen wäre es natürlich super, wenn Sie sich einmal für uns vorstellen würden.
Das mache ich natürlich sehr gerne. Fabian Kiesling ist mein Name. Ich bin in Mannheim geboren und habe in Heidelberg Medizin studiert, habe dann im Bereich der Tumorbiologie promoviert und dann am Deutschen Krebsforschungszentrum angefangen zu arbeiten, erst in der Abteilung für diagnostische Radiologie und hatte dann die Chance, in der Abteilung für medizinische Physik eine Gruppe für molekulare Bildgebung aufzubauen, bin dann 2008 an die RWTH Aachen berufen worden und leite da den Lehrstuhl für experimentelle molekulare Bildgebung und bin einer der Direktoren des Helmholtz-Instituts für biomedizinische Technik.
Super. Vielen, vielen Dank. Auch an Sie natürlich, dass Sie hier zu Gast sind. Und ich weiß, Sie beide sind ja auch Mitglieder der DGBMT. Das können wir schon vorwegnehmen, aber damit beschäftigen wir uns eigentlich ja etwas genauer in 2 Wochen. Und jetzt kommen wir dazu, womit Sie sich beschäftigen, wozu Sie forschen. Und das war ganz witzig, weil mir natürlich immer die Themen vorgegeben werden, damit ich ein bisschen mich vorbereiten kann. Ich bin ja hier im Podcast diejenige, die gar keinen technischen Blick mit hineinbringt. Und dann hieß es, ja, es wird um Molecular Super Resolution Ultrasound gehen. Und dann konnte ich mir natürlich gar nicht so unbedingt was drunter vorstellen. Und dann meinten Sie auch noch, naja, nicht wirklich. Wir sollten erst mal klären, was denn Molecular Imaging ist. Und da war ich, glaube ich, völlig aufgeschmissen. Und vielleicht werden sich jetzt einige unserer ZuhörerInnen denken, um Gottes Willen, was ist mit der Moderatorin los? Das ist doch super klar. Und andere denken sich vielleicht, ja, ich weiß auch nicht unbedingt, worum es da geht. Und ich glaube, um zumindest die Hälfte und mich ins Bild zu setzen, müssen wir natürlich erstmal klären, was ist das überhaupt und wieso dieses ganze Wirrwarr mit den verschiedenen Begrifflichkeiten.
Ja, das mache ich gerne. Also mich wundert es gar nicht, dass Sie ein bisschen verwirrt sind mit der Begrifflichkeit molekulare Bildgebung. Das sind die Wissenschaftler teilweise auch. Und so klar ist die Begrifflichkeit gar nicht. Also die Wissenschaftler neigen ja immer dazu, sich irgendwelche Wörter zu suchen, um ihre Wissenschaft neu zu verkaufen und einen neuen Label zu geben. Das ist in der Mode nicht anders. Ja, wir Wissenschaftler sind davon auch betroffen. Also in der molekularen Bildgebung geht es auf jeden Fall nicht darum, einzelne Moleküle zu sehen. Das würden wir zwar gerne, aber das können wir noch nicht. Ja? Sondern in der molekularen Bildgebung geht es darum, und dieser Begriff wurde geprägt ursprünglich von Weißleder und Wagener vor über 20 Jahren, geht es darum, zelluläre und molekulare Prozesse mit nicht-invasiver Bildgebung im Körper zu verfolgen und darzustellen. Das heißt, wir wollen solche Prozesse messen, die etwas zu tun haben mit zum Beispiel Metabolismus, mit Entzündungsreaktionen, mit programmiertem Zelltod, mit Gefäßbildung, mit Tumorresistenzentwicklung. Also eine Vielzahl von molekularen Prozessen kommen da in Frage. Und dafür nutzt man in der Regel Kontrastmittel. Und diese Kontrastmittel werden dann mit Bindeliganden versehen, damit die an irgendwelche zellulären Rezeptoren binden. Und die wiederum tut man dann mit bildgebenden Verfahren erfassen und quantitativ messen.
Herr Schmitz, ich weiß, für all unsere ZuhörerInnen, bevor wir hier aufzeichnen, tauschen wir uns natürlich grob aus. Gerade, weil ich ja als Moderatorin hier die Rolle einnehme, die Fragen zu stellen, die sich hoffentlich Sie alle zu Hause auch stellen. Und Herr Schmitz meinte in meiner Erinnerung auf jeden Fall, naja, bevor wir überhaupt gucken, worum oder worüber wir forschen, sollten wir natürlich auch gucken, woher wir kommen. Und ich meine, Sie haben gesagt, wir müssen erstmal klären, was denn überhaupt auch Ultraschall ist. Und vielleicht können Sie da ja ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Ja, die Kooperation mit Fabian, die ist vor allen Dingen durch den Ultraschall entstanden. Und er hat ja gerade erklärt, was molekulare Bildgebung ist. Und der Ultraschall ist auch eine der Bildgebungsmethoden, die in der Klinik eingesetzt werden. Und als es mit der molekularen Bildgebung losging, musste ich sehr oft hören, dass der Ultraschall dafür ja wohl vollkommen ungeeignet sei. Das hat einige Jahre gedauert, bis man das verdrängen konnte. Und der Grund ist, und da komme ich zu Ihrer Frage, was ist Ultraschall überhaupt? Wir senden da ja mechanische Wellen in den Körper. Das heißt, das sind Schallwellen wie die, die wir auch jetzt gerade hier durch Sprechen erzeugen, nur in einem höheren Frequenzbereich, und die können sich im Körper ausbreiten. Die Wellenlängen, die werden nochmal wichtig, die dazugehören. Die liegen so im Bereich 1 Millimeter bis ein Zehntel Millimeter. Und damit kann man dann auch ungefähr so Bilder mit dieser Auflösung erzeugen. Das heißt also, genau in diesem Bereich können wir dann Details im Körper erkennen. Es funktioniert relativ einfach. Grundsätzlich, die ursprüngliche Methode ist einfach, man sendet einen Puls in den Körper. Der wird an Strukturen reflektiert, kommt zurück. Und über die Laufzeit kann man die Echotiefe bestimmen, wo die herkommen, und kann daraus ein Bild erzeugen. Heute ist das häufig ein bisschen komplexer, wie die Bilder gemacht werden. Aber so grob kann man das mit dieser Vorstellung ganz gut verstehen.
Ja, normal ist es ja so eigentlich, so erkläre ich das zumindest immer meinen Kindern, wir sehen mit den Augen und wir hören mit den Ohren, und in dem Fall sehen wir mit den Ohren. Und das ist die Besonderheit des Ultraschalls im Vergleich zu dem, wie wir das sonst tun. Das ist in der Natur tatsächlich gar nicht mal so ungewöhnlich. Also wohl Fledermäuse, Fische, noch einige andere Tiere, Reptilien zum Teil, tun das auch. Also da ist eine Verschwimmung auch da der Sinnesorgane, wie wir sie normalerweise kennen, und das nutzen wir quasi technisch.
Ja, sehr schöne, sehr bildliche Verdeutlichung nochmal. Herr Schmitz wollte nochmal ansetzen. Haben Sie da auch nochmal eine Ergänzung?
Ja, ich hatte gesagt, dass die molekulare Bildgebung dann so ein bisschen skeptisch betrachtet wurde, was eben dann daran liegt. Wir sind da relativ weit erstmal von molekularen Effekten entfernt. Also die Frage ist, konnte man denn überhaupt damit etwas erkennen? Und Herr Kiesling hat es ja schon gesagt, man bindet dann Liganden an Kontrastmittel, und genau das konnten wir im Ultraschall dann auch tun. Und da basiert unsere Kooperation darauf, dass wir Kontrastmittel einsetzen. Und ursprünglich haben wir das vor allen Dingen im Bereich Molecular Imaging gemacht. Die Kontrastmittel im Ultraschall, das sind kleine Mikrobläschen, die sind mit Gas gefüllt, so etwa einen Mikrometer groß. Kommt immer zuerst die Frage, ist das nicht gefährlich, wenn das dann injiziert wird? Aber es sind so geringe Gasmengen, dass das so ungefährlich ist. Und die kann man wundervoll im Ultraschall sehen. Das geht so weit, dass wir sogar ein einzelnes Mikrobläschen erkennen können. Und wenn man auf deren Oberflächen, dazu kann Fabian dann ein bisschen mehr erzählen, auf die Oberflächen zum Beispiel dann wieder solche Liganden bindet, dann kann man damit molekulare Bildgebung auch machen.
Jetzt ist es ja immer ganz spannend, wie so eine Forschung entsteht, beziehungsweise wie Sie natürlich auch zusammengefunden haben. Und bevor wir uns der Frage aber widmen, glaube ich, müssen wir natürlich gucken, was war denn vielleicht schon da? Also wie ist der aktuelle Forschungsstand? Warum haben Sie vielleicht auch gesagt, wir haben da nochmal eine, weiß ich nicht, andere, neue, fortschrittliche Idee, wir müssen da in diese Richtung gehen? Vielleicht können Sie ja einfach für unsere ZuhörerInnen mal sagen, Was findet so für Forschung allgemein statt, hier in Deutschland, vielleicht auch international? Was sind da so Wege, die man aktuell geht?
Wenn Sie jetzt die Historie wissen wollen, also Ultraschall gibt es ja schon recht lange eigentlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es so etwa in die Medizin stark hineingekommen und immer mehr auch angewendet worden. Und man hat in dem Zusammenhang ein Verfahren entwickelt, mit dem man Blutfluss im Gewebe darstellen kann, das sogenannte Doppler-Verfahren. Es kommt nicht von doppelt, sondern es kommt von einem Herrn Doppler. Das war ein Astronom gewesen oder ein Physiker, der hat in den Himmel geschaut und hat gesehen, dass die Sterne in unterschiedlichen Farben leuchten. Und dann hat er sich gefragt, warum ist das so? Und dann hat er festgestellt, einige dieser Sterne sind von ihrer Bewegung auf die Erde zugekommen und andere Sterne sind von der Erde weggeflogen. Und dadurch kommt es zu einer Stauchung oder einer Erweiterung der Lichtwelle. Und wenn sich die Welle staucht oder erweitert, dann ändert sich auch die Frequenz und mit der Frequenz ändert sich die Farbe. Und dieses Phänomen hat er als Dopplerphänomen beschrieben und es lässt sich auch in gleicher Weise auf den Ultraschall anwenden. Wenn also irgendetwas fließt und in der Regel fließt im Körper das Blut, dann werden diese Zellen, die im Blut sind, entweder auf den Schallkopf hinschwimmen oder vom Schallkopf wegschwimmen. Und dadurch kommt es eben auch zu Stauchungen oder Ausdehnungen der Welle und daraus kann man dann die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit abschätzen. Und dieses Dopplerverfahren kann eben dazu verwendet werden, um die Perfusion, also die Durchblutung von Geweben, darzustellen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass das aufgrund der technischen Begrenzungen des Ultraschalls hauptsächlich nur für relativ schnelle Flüsse möglich ist. Das heißt, sehr langsame Flussgeschwindigkeiten kann man damit relativ schwer darstellen. Und deshalb wurden irgendwann Kontrastmittel entwickelt, um eben auch diese Mikroperfusion im Gewebe zu erfassen, weil die ist besonders wichtig, weil es kann immer noch gut sein, dass im großen Blutgefäß Blut fließt, aber die kleinen Blutgefäße, die wirklich dann notwendig sind, um das Gewebe mit Sauerstoff zu versorgen, die sind längst abgestorben oder verschlossen. Und auch in Tumoren zum Beispiel sind diese kleinen Blutgefäße die Gefäße, die die überwiegende Zahl ausmachen und die auch eine Differenzierung, also eine Unterscheidung zwischen bösartigem und gutartigem Gewebe ermöglichen. Und um das eben zu schaffen, hat man sich überlegt, wie kann ich was generieren, was sensitiver ist als, sagen wir mal, der Doppler-Effekt mit Blutzellen. Da kann man auf die Idee, dass man sagt, man nimmt kleine, gasgefüllte Mikroblasen. Wenn ich einen Unterschied habe in der akustischen Impedanz, ja, zwischen Luft und Flüssigkeit, wie ich das zum Beispiel in einem Gasbläschen habe, kriege ich in der Regel ein recht starkes Signal. Und diese Bläschen muss man sich vorstellen wie kleine Resonatoren, also Empfänger und Sender, die praktisch im Körper umherschwimmen. Wir könnten auch sagen, das sind wie so kleine Mini-Bomben, ja, die man praktisch durch den Schall anregen kann, die dann schwingen und im erst nicht im schlimmsten Fall, sondern bei sehr starken Ultraschallenergien dann auch irgendwann platzen. Und dabei geben die eben ein sehr starkes Signal. Aber ich glaube, da kann der Georg sicherlich auch noch mal im Detail ein bisschen mehr dazu erzählen.
Die Mikrobläschen, die sind eben, wie Fabian schon richtig sagte, Resonatoren. Also man kann die ganz gut dadurch sehen. Das heißt, wir treffen die bei Resonanzfrequenzen, die genau in diesem Ultraschallbereich liegen, den wir ausnutzen. Ultraschall ist ja generell alles, was jenseits der Hörgrenze des Menschen liegt. Also im besten Fall, bei mir wahrscheinlich nicht mehr, liegt die bei 20 Kilohertz. Das geht mit dem Alter so ein bisschen verloren. Und wir sind im Ultraschall bei Frequenzen jenseits von einem Megahertz, also deutlich im Ultraschallbereich. Und da zeigen genau diese Bläschen, die so diese Mikrometergrößen haben, eine Resonanz. Das ist also ein glücklicher Umstand, dem wir zu verdanken haben, dass die so gut sichtbar sind. Es gibt noch einen weiteren Effekt, den wir ausnutzen, der eigentlich die Sichtbarkeit dann wirklich nochmal dramatisch steigert, ist, dass wir die vom Gewebe trennen können, weil die sich sehr anders verhalten als Gewebe. Das heißt, wenn man so ein Mikrobläschen, müssen Sie sich vorstellen, der Schall ist einfach Unterdruck und Überdruck, diese Welle, die kommt. Und dann ist da so ein kleines Gasbläschen und das wird dann, wenn Unterdruck diese Phase durchgeht, dann wird das Bläschen aufgedehnt und wenn der Überdruck kommt, wird es zusammengedrückt. Und das ist für so ein Bläschen asymmetrisch. Sie können das, ist ähnlich wie bei einer Luftpumpe, die man zusammendrückt, wo man unten den Finger draufsetzt. Da geht das Zusammendrücken irgendwann sehr schwer, aber das Auseinanderziehen, werden Sie merken, geht viel leichter. Und so ist das bei den Bläschen auch. Die lassen sich relativ weit aufdehnen, aber schlecht zusammendrücken. Das führt dazu, dass die eine sehr spezielle Schwingung vollführen. Und die kann man erkennen. Das heißt, die erzeugen wie ein Musikinstrument Oberschwingungen, das nennt man dann harmonische, und die können wir finden, und das Gewebe erzeugt die nicht so stark. Und dadurch können wir die ganz hervorragend trennen. Es gibt extra auf den Ultraschallgeräten Modi dafür, um die darzustellen, wo dann praktisch fast nur noch das Kontrastmittel und damit die Blutgefäße zu sehen sind.
Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Bläschentypen. Also die meisten Bläschen, die haben einen Gaskern und eine Hülle aus Phospholipiden, also es sind also so kleine Fettvesikel, also Phospholipide kennen Sie wahrscheinlich auch von den Mietzellen, in denen zum Beispiel auch der Corona-Impfstoff verpackt ist oder was auch in vielen Hautcremen ist, die kann man neben Flüssigkeit eben auch mit Gas füllen. Die sind eher weicher und schwingen mehr, die nennt man deshalb Softshell-Microbubbles, also soft wie die weiche Schale. Allerdings entweicht das Gas relativ schnell aus diesen Bläschen. Deshalb verwendet man bei denen in der Regel als Gasfüllung nicht einfach Luft, sondern schwefelhaltige Gase wie Schwefelhexafluorid oder verwandte Gase. Dann gibt es die Hardshell-Bläschen, die haben eine härtere Schale, das sind meist Polymere, also entweder polymerisierte Zucker oder zum Beispiel synthetische Polymere wie Butylcyanoacrylat, was wir sehr häufig verwenden, oder zum Beispiel auch denaturierte Proteine. Die haben als Eigenschaften eine stärkere Rückstreuung des Schalls. Das ist vorteilhaft, wenn man zu sehr hohen Frequenzen geht, aber dafür eben weniger diese typisch eigenständigen charakteristischen Schwingungseigenschaften, wie man sie bei den Softshell-Bubbles findet. Beide kann man tatsächlich auch für molekulare Bildgebung nutzen und mit spezifischen Targets dekorieren. Ja, Sie haben vorhin gefragt, wie sind wir denn zusammengekommen? Also genau an diesen Bläschen habe ich damals hauptsächlich klinisch geforscht und habe eben geschaut, was kann man mit denen wirklich sehen, wie kann man damit Tumor erfassen, wie kann man Blutfluss quantifizieren. Das war noch in meiner Zeit am Deutschen Krebsforschungszentrum und ich hatte in dem Zusammenhang mit zwei großen Firmen kooperiert. Und die eine Firma, die hatte damals ihre Ultraschallforschung wegen der Übernahme durch eine andere Firma stark reduziert und hat gesagt, sie haben eine polymere Mikrobläschenplattform, die sie extrem interessant finden, die sie aber nicht weiterverfolgen, ob wir die nicht übernehmen wollen und weiter wissenschaftlich auswerten wollen. Und das waren eben diese N-Butylcyanoacrylat-basierten Hardshell, also Hartschalen-Mikrobläschen. Und ich fand das sehr interessant und forsche ja bis heute intensiv mit diesen Bläschen. Und habe dann begonnen, mit denen eben auch Forschung zu machen, die zu verändern, chemisch praktisch mit Bindeliganden zu dekorieren. Und brauchte aber jemand, der sich wirklich auskennt, auch in den Detektionsverfahren, in den Ultraschalltechniken. Und habe dann irgendwann, ich glaube, es war ein relativ kleines molekulares Bildgebungstreffen in Deutschland. Damals war die ganze Community eigentlich nur aus 20 bis 30 Leuten. Mehr gab es nicht in diesem ganzen Themenfeld, also nicht nur im Ultraschall, sondern eigentlich auch die anderen Bildgebungsmodalitäten umfassend in Deutschland daran gearbeitet haben. Und habe dann irgendwann in so einem kleinen Treffen den Georg dann getroffen. Und wir sind ins Gespräch gekommen, haben uns überlegt, Mensch, wir sollten vielleicht noch was zusammen machen. Das war auch noch ein schöner Abend bei Bier und Wein. Ja, das hat das Ganze dann auch noch verstärkt. Ja, und eigentlich muss man sagen, seit der Zeit arbeiten wir eng zusammen. Das sind inzwischen, Georg, wann war das denn? Das waren schon fast 20 Jahre, oder?
Ja, das muss gewesen sein, bevor du dann nach Aachen gegangen
genau.
bist.
Genau.
Das klingt auf jeden Fall sehr schön und ist auch nochmal ja die Bestärkung dessen, dass wenn man sich in solchen Verbänden eben trifft, diese Vernetzung nutzt, eben genau solche ganz wunderbaren interdisziplinären Forschungen entstehen können. Jetzt haben wir ja unfassbar viel Theoretisches gehört und ich glaube, wir können jetzt alle sehr sehr gut tatsächlich. Ich fand, es war unfassbar bildlich gesprochen, verstehen, womit wir es hier heute zu tun haben. Was mich interessieren würde, ist natürlich, wie können wir uns das ganz praktisch vorstellen? Also wie sieht ein Forschungsalltag aus? Was machen Sie ganz konkret mit PatientInnen bei Herrn Kiesling? Aber was machen Sie vielleicht auch, Herr Schmitz, dann bei sich? Was können wir uns quasi vorstellen? Welche Geräte kommen da zum Einsatz? Genau, vielleicht starten Sie da direkt, Herr Schmitz.
Ja, ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch noch kurz ergänzen sollten, dass zu der molekularen Bildgebung im Prinzip jetzt unsere aktuelle Forschung dazugekommen ist, über die wir jetzt bei den klinischen Einsätzen auch vielleicht mehr sprechen, weil die molekulare Bildgebung durch diese Liganden ist natürlich immer sehr schwer vom Tier in die Klinik zu bringen. Wir haben ja, Sie hatten diesen Begriff zu Beginn erwähnt, Super Resolution war da noch mit drin. Das ist im Prinzip ein Verfahren, was wir zufällig entdeckt haben, während wir Molecular Imaging gemacht haben. Wir wollten damals einfach zählen, wie viele Mikrobläschen sind denn in so einem Tumor, haben das abgebildet und die Doktorandin, die damals bei mir arbeitete, hat einfach die Mikrobläschen markiert, hat da kleine Punkte reingesetzt, immer in die Mitte, wo man so einen Reflex von einem Mikrobläschen gesehen hat. Und wir waren dann ganz überrascht, als wir uns das Bild anschauten, dass das ein extrem hochauflösendes Bild der Mikrovaskulatur gab. Und praktisch zeitgleich mit einer Gruppe aus Frankreich, die das auch so um 2011 rum auf einem anderen Weg gefunden hat, waren wir die Ersten, die dieses Verfahren publiziert haben. Und das ist das, was wir seitdem hauptsächlich machen, viel mehr noch als die rein molekulare Bildgebung, dass wir uns jetzt Bilder anschauen, die in der Auflösung das, was im Ultraschall üblich ist, also was ich so sagte, so bis 0,1 Millimeter, deutlich übertrifft. Und damit können wir uns die Mikrovaskulatur in Tumoren anschauen. Und da sind wir jetzt eben durch die gute Zusammenarbeit mit Fabian sind wir erst mit Kleintieren haben wir gestartet. Das waren unsere ersten Experimente, wo wir solche Bilder erzeugen konnten und sind jetzt aktuell dann weitergegangen in unserer Kooperation, haben uns einen Kliniker dazu geholt, den Professor Stickler aus Aachen und haben jetzt ein DFG-Projekt, wo wir tatsächlich eine klinische Studie machen, wo wir dieses Verfahren einsetzen und wir bekommen dann immer die Patientendaten und werten die aus. Wir sind also praktisch nur vorm Rechner, würde ich mal sagen. Der praktische Einsatz, der findet dann in Aachen statt. Und da kann der Fabian sicherlich mehr zu sagen.
Ja, also das stimmt völlig. Also man muss eine Sache einfach ganz klar wissen, ist, dass neue Pharmazeutika in die Klinik zu bringen, ist ein sehr langer, schwieriger Prozess. Weil die Regulatorik ist sehr intensiv. Und das Ganze ist auch hochgradig kostenintensiv, also teuer. In der Tat ist momentan nur ein molekulares Ultraschall-Kontrastmittel in der klinischen Erprobung. Da hatten wir damals auch präklinisch mit diesem Kontrastmittel intensiv geforscht. Das ist ein kleines Softshell-Mikrobläschen einer italienischen Firma, was an ein Target von Angiogenese bindet, nämlich den VEGF-Rezeptor 2. Das heißt, wenn Tumoren beginnen, verstärkt Blutgefäße zu bilden, dann wird dieses Target sehr stark exprimiert. Und wir konnten damals zeigen, dass durch die molekulare Bildgebung sowohl die Tumorunterscheidung als auch die Erfassung von Therapieeffekten mit der molekularen Bildgebung deutlich überlegen ist der Standard-kontrastverstärkten Bildgebung. Und ich glaube immer noch, dass diese molekulare Bildgebung hier ein sehr hohes Potenzial hat. Momentan sind wir auch dabei, die Polycyanoacrylat-Mikrobläschen-Plattform, die wir jetzt entwickelt haben, klinisch weiterzuentwickeln. Und zwar, ich darf jetzt noch nicht über das genaue Target sprechen, wir sind da jetzt kurz vor, will ich jetzt mal sagen, Annahme eines großen BMBF-Konsortiums, wo wir hoffen, dass es uns ermöglichen wird, diese Plattform für molekulare Bildgebung im Bereich entzündlicher Darmerkrankungen bis in Phase 2 klinische Prüfung zu bringen. Also da tut sich schon auch sehr viel, aber man muss sich ganz bewusst sein, dass wir hier wirklich über einen Forschungszeitraum von weit über 10 Jahren sprechen, von den ersten Experimenten, bis man wirklich ein Produkt hat, wo man sagen kann, dass es auch so sicher Das zeigt in keinem Tierexperiment irgendwelche Nebenwirkungen. Das bindet immer zuverlässig, das ist auch produzierbar, das ist skalierbar, dass man sagen kann, da kann ich jetzt wirklich mal versuchen, das wirklich so herzustellen, dass man auch klinisch Patienten untersuchen kann. Das ist natürlich mit der Super Resolution Bildgebung deutlich einfacher, weil ich da ja eher ein Post-Processing-Verfahren habe. Das heißt, ich kann mit den ganz normalen Ultraschallgeräten arbeiten und mit den normalen zugelassenen klinischen Kontrastmitteln. Und ich muss eigentlich nur das Protokoll der Injektion der Bläschen, die Menge vielleicht noch, diese Punkte anpassen, was aber für den Patienten jetzt kein Risiko darstellt, wie zum Beispiel ein neues Pharmazeutikum. Und auch so ein Mikrobläschen ist ja ein Pharmazeutikum. Und deshalb ist es natürlich uns deutlich schneller möglich gewesen, mit diesen Super-Resolution-Anwendungen klinisch in die Erprobung zu gehen. Und ich denke, wir werden da weiterhin auch beide Wege erforschen. Hinzu kommt als dritter Bereich, den ich auch für extrem spannend halte, noch die therapeutische Verwendung dieser Mikrobläschen. Und wir haben ja bis jetzt nur über Diagnostik gesprochen, aber wie ich ja gesagt habe, sind Mikrobläschen kleine Resonatoren. Das heißt, die verstärken lokal den Ultraschall. Und ich habe vorhin gesagt, die sind wie kleine Bomben. Das heißt, wenn Sie diese Bläschen sehr stark beschallen, dann werden die irgendwann so stark schwingen, dass sie irgendwann noch platzen. Und immer wenn was platzt, stellen Sie sich einen Luftballon vor, bei dem Sie mit der Nadel reinstechen, da merken Sie schon, da entsteht eine Druckwelle. Und diese Druckwelle, die kann durchaus so stark sein, dass sie auch biologische Barrieren im Körper öffnen kann. Wie zum Beispiel die Blut-Hirn-Schranke oder aber auch die Gefäßbarriere in einem Tumor und auf diese Weise es ermöglichen kann, ganz gezielt Verteilungsräume für Pharmazeutika zu schaffen. Und gerade im Hirn zum Beispiel ist es ja ein riesiges Problem, dass die Medikamente nicht aus dem Blutgefäßsystem effizient zu den Nervenzellen gelangen. Und deshalb können viele Krankheiten, obwohl Medikamente teilweise vorhanden sind, die theoretisch wirken würden, nicht richtig behandelt werden, weil die einfach nicht vor Ort gelangen. Und da hat zum Beispiel auch eine kanadische Gruppe um Herrn Hünen herum schon sehr vielversprechende Ergebnisse generiert, auch an Patienten, die gezeigt haben, man kann mit solchen Bläschen eben auch Barrieren öffnen und Medikamente in den Tumor oder in das Gewebe hineinbringen. Und wenn man das zusammennimmt, hat man also drei große Entwicklungsrichtungen, für die diese Bläschen gut einsetzbar sind. Das eine ist eben diese Super-Resolution-Bildgebung, um die Durchblutung der Gewebe wirklich auf mikroskopischem Level darzustellen. Das andere ist die molekulare Bildgebung, bei der es eben darum geht, wirklich biologische Prozesse und die Regulation von verschiedenen Pathways zu erfassen. Und das dritte ist die Verwendung von diesen Bläschen für Therapiezwecke, um Wirkstoffe besser an ihren Ort zu bringen.
Ja, faszinierend. Also, und ja auch offensichtlich ein Feld, wo noch unfassbar viel möglich ist. Also obwohl Sie ja schon, wie gesagt, eine längere Zeit forschen, scheint es ja noch unfassbar viel Zeit in Anspruch zu nehmen, bis man wirklich sagen kann, in vielen Bereichen, dass sie endlich in die Klinik kommen, das meinten sie ja schon, und b, offensichtlich aber auch durch ihre neue Entdeckung, dass sich einfach ganz viele neue Bereiche eröffnet haben. Und so wie ich das richtig verstanden habe, ja auch der therapeutische Bereich jetzt etwas ist, was jüngst entstanden ist, wo man vielleicht auch noch gar nicht weiß, wie viel man noch damit eventuell bewirken kann. Das kommt mir, also bringt mich darauf, dass ich nochmal zwischenfragen wollte oder nachfragen wollte. Sie meinten ja, Sie haben sich vor circa 20 Jahren getroffen und damals gab es in etwa 20 bis 30 Leute, die überhaupt in diesem Bereich geforscht haben. Da habe ich mich gefragt.
In Deutschland.
Ja, in Deutschland. Das habe ich schon richtig verstanden, aber natürlich wichtig hier nochmal zu betonen. Hat sich das denn verändert? Also ist das ein Bereich, wo jetzt deutlich mehr Leute zu forschen, und können Sie begründen, woran das liegt?
Ja, also das Feld hat sich schon enorm weiterentwickelt. Also es haben sich inzwischen auch zwei große wissenschaftliche Gemeinschaften um die molekulare Bildgebung herum aufgebaut. Das eine ist die European Society for Molecular Imaging, die aus zwei EU-Projekten entstanden ist, dem EMI und dem DIMI, bei der ich freundlicherweise auch ab nächsten Jahr als Präsident für ein Weilchen dienen darf. Und das zweite ist die Welt Molecular Imaging Society, die hauptsächlich aus Amerika gegründet wurde und die Verschmelzung darstellt von zwei Molecular Imaging Societies, eine aus der Ostküste und eine aus der Westküste. Und diese Societies richten inzwischen auch Kongresse aus, jährlich plus kleinere Meetings und Webinars. Und allein auf diesen Kongressen sind schon jeweils um die 800 bis 2000 Leuten. Also das heißt, das ist schon eine deutlich signifikantere wissenschaftliche Gemeinschaft geworden, als es damals war. Das Feld hat sich auch insofern geändert, dass inzwischen weitaus mehr klinische Beiträge doch vorhanden sind. Wenn man sieht, inzwischen sind 20 Jahre vergangen. Ich habe vorhin gesagt, 10 bis 20 Jahre braucht man, um ein neues Pharmazeutikum zu entwickeln, bis es wirklich klinisch einsetzbar ist. Und das heißt, viele Gruppen haben auch da wirklich kontinuierlich weitergearbeitet und haben jetzt da auch erste klinische Ergebnisse zu präsentieren. Das heißt, das Feld ist zum einen gewachsen, aber andererseits auch massiv gereift.
Etwas überraschend ist es, dass man das im Ultraschall in Deutschland weniger sieht, während auch das Gebiet der Ultraschallbildgebung boomt eigentlich und so Entwicklungen wie Super Resolution zeigen, dass da immer wieder Innovationen entstehen. Wenn man das mal vergleicht mit unseren europäischen Nachbarländern, ist tatsächlich in Deutschland im Bereich der Ultraschallforschung die Community sehr überschaubar. Während in Frankreich oder den Niederlanden es gleich mehrere Gruppen gibt. Und das ist manchmal ein bisschen überraschend.
Was eigentlich sehr schade ist, weil ja eigentlich Deutschland fast eine der Wiegen des Ultraschalls war, wo also ganz viel auch an den Grundlagentechniken entstanden ist. Ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, Georg, dass einfach sehr wenig in Ultraschall investiert wurde in Deutschland und deshalb auch sehr viel von der Industrie ins Ausland abgewandert ist und leider auch politisch versäumt wurde, hier die Forschung auch in unserem Land zu halten. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also wir haben ja große Medizingerätehersteller auch in Deutschland. Und auch wenn man in die anderen Länder guckt, bei denen die Ultraschallforschung etwas mehr gefördert wird, Frankreich zum Beispiel, findet man jetzt nicht unbedingt große Hersteller da. Also es ist mehr eine Szene vielleicht auch von kleineren Unternehmen, die sich da behaupten. Und das ist tatsächlich so, dass man in Deutschland doch sehr auf die großen bildgebenden Geräte setzt. Ist so mein Gefühl, dass es häufig dann doch eher Förderung im Bereich Magnetresonanztomographie ist.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass einfach natürlich in der Diagnostik ist das Feld dominiert von den Radiologen und Nuklearmedizinern. Ich bin ja selbst Radiologe. Ja? Und wenn man sich mal die Vergütungen anschaut, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, meine Frau, die arbeitet in einer radiologischen Praxis, die kriegt für einen Ultraschall der Schilddrüse, der etwa eine Viertelstunde dauert, 5 Euro vergütet. Wohingegen man für eine Computertomographie, die im besten Fall 1 Minute dauert, über das Zehnfache bekommt. Und wenn man das natürlich dann vergleicht, obwohl der Ultraschall keinerlei Strahlung exponiert, da ist einfach ein enormes Ungleichgewicht, was die Vergütungsstrukturen angeht. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Ärzte natürlich die anderen bildgebenden Verfahren dann bevorzugen. Und das ist sehr, sehr schade. Hinzu kommt auch, dass in Amerika zum Beispiel gibt es den Beruf des Radiographers. Das heißt, es gibt eine spezielle Berufssparte von Leuten, die Ultraschalluntersuchungen durchführen, die nur Ultraschalluntersuchungen durchführen, die dokumentieren und dann den Ärzten zeigen. Das wiederum führt zu einer sehr hohen Standardisierung und auch Qualität der Ultraschalluntersuchungen. Die gibt es in Deutschland nicht. Und in Deutschland wird der Ultraschall oft nur als so erste, ich guck mal, was da los ist, Bildgebungsmodalität genutzt. Da wird dann der jüngste Assistent hingesetzt, im schlimmsten Fall, und sagt, schau mal, ob du da irgendwas findest. Und das führt natürlich zu einer sehr schlechten Reproduzierbarkeit und auch Qualität der Untersuchungen. Und dies wiederum führt natürlich dazu, dass der Glaube auch in die Aussagekraft des Ultraschalls nicht sehr hoch ist. Und dadurch wird die Modalität auch nicht in ihrer Qualität, sagen wir, in vollem Umfang geschätzt. Und ich glaube, das ist wirklich in anderen Ländern anders. Und da müsste man deutlich nacharbeiten. Also ich glaube, Reproduzierbarkeit, Verlässlichkeit, das sind die Felder, wo Ultraschall noch aufholen muss. Aber die Bandbreite an Möglichkeiten, die dieses Verfahren hat, unter auch Berücksichtigung der Sicherheit, ist enorm. Und ich bin ganz überzeugt, dass also mit diesen Entwicklungen, die jetzt gerade vorhanden sind, also diese drei größeren Felder, die wir eben benannt haben, wird es eine ganz massive Renaissance geben des Ultraschalls und auch ein Umdenken hinsichtlich seiner Nutzung.
Ja, ich bin gespannt und ich denke, das ist auch ein Thema, was wir nochmal mit in unsere zweite Folge nehmen, wo wir uns ja auf jeden Fall auch um Ihre Wünsche kümmern wollen. Naja, nicht wirklich, aber wir wollen uns zumindest anhören, was Sie vielleicht für Wünsche oder auch Zukunftsvorstellungen, Visionen haben. Und von daher sind wir hier heute schon an ein Ende gekommen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die wunderbaren, sehr bildlichen Erklärungen und auch für die doch auch kritische Stimme. Das finde ich ist etwas ganz, ja, gar nicht so häufig auftretendes und sehr wichtiges. Ich glaube, gerade für unsere jungen ZuhörerInnen, die hier sitzen, ja, nicht unbedingt ein Dämpfer, aber auch enorm wichtig zu sehen, das kommt auf euch vielleicht zu. Das muss man mit bedenken. Und ja, jetzt bleibt mir hier nur zu sagen, wenn Sie, ihr ZuhörerInnen, Fragen habt oder mehr über Herrn Kiesling und Herrn Schmitz wissen wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne über die VDE-Website machen. Ihr findet aber natürlich auch beide, wenn ihr sie ganz simpel googelt. Und ich bin mir sicher, bei Fragen könnt ihr dort über den Mail-Kontakt ganz leicht in die Kommunikation treten. Ansonsten natürlich auch gerne an den DGBMT wenden oder einfach Teil der DGBMT werden und bei einem nächsten Treffen Herrn Kiesling und Herrn Schmitz live und in Farbe treffen. Und sonst ja, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank und tschüss und bis in zwei Wochen.
Ja, vielen Dank.
Herzlichen Dank. Tschüss.